Um ein kompetentes Handeln in der Gegenwart zu erreichen, um mich in meiner Gegenwart kompetent zu fühlen, muss ich Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz hinkriegen. Ja, dann kann ich mich kompetent in der Gegenwart fühlen. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist ja evolutionär ein sehr, sehr starker Zug, den wir haben. Und deswegen stellen wir das Wohlbefinden einer Gruppe und die Funktionalität einer Gruppe häufig vor uns selbst und vor unsere Selbstfürsorge damit auch.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich mit Myriam Meyer darüber, was es braucht, damit wir uns selbst in der Gegenwart als kompetent erleben und damit uns selbst, aber auch zwischenmenschliche Beziehungen oder den Umgang mit Dingen und Methoden zielführend steuern können. Dabei geht es natürlich auch wieder viel um das Schulfach Glück und die Fortbildung darin, die ich gerade bei Myriam absolviere. Die wichtigsten Erkenntnisse dazu erhältst du wie immer im Humans Are Happy Newsletter. Anmelden dazu kannst du dich über den Link in den Shownotes oder via humansarehappy.org. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit dem Gespräch. Los geht's! Weißt du, warum ich innerhalb von Humans Are Happy gerade diese Gesprächsreihe so mag? Das ist jetzt unser 6. Gespräch in diesem Podcast und innerhalb der Fortbildung zum Schulfach Glück das 5. Gespräch. Und erst jetzt reden wir übers Umsetzen. Und du lachst schon mal. Ich muss einmal für die Hörenden vorweggreifen. Ich habe das nämlich gerade auch schon mal, als die Mikrofone aus waren, so gesagt. Und dann meintest du ja direkt, wir sind ja aber eigentlich die ganze Zeit schon im Umsetzen. Nur jetzt sind wir so ganz konkret in der Handlungsphase. Also machen wir den Blick einmal auf. Wie jetzt? Geht es die ganze Zeit ums Umsetzen? Oder was heißt das? Kompetentes Handeln im Jetzt. Ich lege den Ball einmal in die Mitte. Wenn du magst, greif den auf. Sonst kann ich auch mit einer konkreten Frage nochmal reingehen.
Ja, also letztlich sind wir ja immer in unserem Leben gefordert, im Jetzt zu reagieren und wollen uns gerne da auch kompetent erleben. Und deswegen arbeite ich in der Schule auch parallel immer an diesen Inhalten von Anfang an mit. Ja, weil das... Also auch tatsächlich in Elterngesprächen oder in einem Elternabend, das erkläre ich meistens, da wo es schon gut läuft und da wo ich quasi schon glücklich bin, um es jetzt mal wieder auf dieses Wort runterzubrechen, das ist ja schön, wenn ich weiß, warum das so ist. Also es ist super, wenn ich das reflektieren kann, weil dann kann ich das auch fördern und erhalten. Aber richtig spannend wird es ja an den Stellen, wo es nicht so ist. Ja, das heißt, wo ich mich in meiner Gegenwart nicht kompetent erlebe. Und an der Stelle Metakompetenzen aufzubauen, ist natürlich super hilfreich. Und das brauche ich von Anfang an. Trotzdem haben wir natürlich in unserem Handlungskreis, in dem Zyklus von Ernst Fritz Schubert, die Phase Umsetzen erst so spät, weil sie sich an der Stelle eben nochmal anders damit auseinandersetzt und weil viele Dinge davor liegen. Also, ich finde, dass man das eigentlich Umsetzen vom ersten Tag an immer parallel läuft. Aber an dem Punkt, wo man bei der Handlungsphase angekommen ist, ist natürlich nochmal reflektierter besprochen wird und gezielter trainiert werden kann.
Na, jetzt kommen wir da an der Stelle doch nochmal auf diese Zeitachsen. Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht sparen wir die aus. Aber na klar, ich meine, jetzt auch für dich als Hörerin, wenn du so unsere Gespräche im Vorfeld ein bisschen gehört hast, ne, wir haben darüber ja gesprochen, wer bin ich, in die Vergangenheit geschaut, vielleicht Vision, was will ich, ne, also Vergangenheit und Zukunft aufgemacht, aber natürlich kann man nur im Jetzt die ganze Zeit über so etwas nachdenken oder da rein forschen, da rein spüren, da rein gehen. Das heißt, wir sind natürlich immer im Jetzt und können uns auch kompetent im Jetzt mit der Vergangenheit oder mit der Gegenwart, mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft beschäftigen. Aber trotzdem ist es so, wenn wir im Jetzt sind und uns nicht konkret mit der Vergangenheit oder Zukunft beschäftigen, sondern eben im Umsetzen sind, vielleicht im täglichen Machen sind, dass es nochmal eine andere Geschmacksrichtung hat, einen anderen Fokus hat aufs Jetzt. Ich mag vielleicht ganz gerne einmal dieses Dreieck, wir arbeiten da ja mit einem Tetraeder-Modell, also 4 Dreiecke, 1 als Grundfläche und 3, die da drüber aneinander gelehnt quasi liegen und oben zusammenführen. Und dieses Dreieck mit dem Thema Kompetenz, also um kompetentes Handeln im Jetzt, hat die drei Ecken Sachkompetenz oder Sach- und Methodenkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. Und da musste ich auch gerade dran denken, als du das gesagt hast, ja, mit dem Thema Schule, ne, da geht's ja auch häufig nur um, also in meinem Erleben war es häufig einfach nur Sachkompetenz. So, und wie kann ich, aber was brauche ich eigentlich alles, um im Jetzt kompetent zu handeln? Dann sind ja eigentlich Selbstkompetenz und deswegen eine Auseinandersetzung mit mir selber oder eben eine Sozialkompetenz häufig fast schon entscheidender.
Absolut. Also tatsächlich, also ich würde dir voll zustimmen, dass wir in der Schule oder in der Bildung viel, also wenn ich es jetzt sage, viel zu sehr auf die Sachkompetenz eingehen, dann entsteht immer der Eindruck, ah ja, die Frau Meier möchte nicht mehr, dass wir fachliche Inhalte vermitteln. Sag ich, nein, das meine ich gar nicht, aber ich würde gerne die anderen beiden dazu holen und als gleichwertig daneben stellen. Denn wir brauchen alle drei, um uns in unserem Leben eben kompetent zu bewegen, um kompetent Entscheidungen zu treffen für die Zukunft, um uns gut zu managen, brauche ich alles drei. Ich brauche die Selbstkompetenz, ich muss wissen, wer ich bin, ich muss wissen, was ich kann, ich muss wissen, was ich brauche, wie ich mich fühle, ich muss meine Bedürfnisse äußern können und so weiter. Ja, also da ist ja, ich muss gut für mich sorgen können auch, ja. Das ist super entscheidend. Ganz platt, bin ich müde oder bin ich hungrig, kannst du mir mit Sachkompetenz nicht weiterkommen. Also dann erzähl mir was über schriftliche Division, wenn wir das mal bei den Kleinen nehmen, ja. Wenn ich hungrig bin, also welcher müde Kopf oder hungrige Kopf lernt gut, ja. Das heißt, Selbstkompetenz oben brauchen wir auf alle Fälle, damit ich eine Sachkompetenz aufbauen kann, damit ich überhaupt lernbereit bin. Und schauen wir uns die Sozialkompetenz-Ecke an, es ist doch genau das Gleiche. Bin ich mit Emotionen aufgeladen, weil ich mich mit dir gestritten habe, brauchen wir auch nicht über schriftliche Divisionen reden. Da muss ich allerdings die Bresche für die Schule schlagen, denn darum kümmern wir uns in der Schule ja relativ häufig auch gut. Also ein guter Lehrer weiß, wenn Kinder aus der Pause wiederkommen und die haben sich gerade irgendwie mega gestritten, heißt es immer, Störungen gehen vor. Das heißt, ich muss mich erst darum kümmern, dass das wieder gut eingestielt ist, bevor ich mit meinem Mathe, Deutsch oder Kunstunterricht oder was auch immer anfange. Ja. Was ich nur traurig finde, ist, dass wir das dann immer reinschieben müssen und dann der innere Druck beim Lehrer aufkommt mit, oh, das geht alles von meiner Mathe-Stunde ab oder das geht alles von meiner Bio-Stunde ab. Ja. Und dann kriegen die ihren Druck, weil sie denken, ah, ich kriege meinen Stoff jetzt nicht mehr durch. Und würden wir auf unsere Stundentafel Räume aufmachen für Selbstkompetenz und für Sozialkompetenz gezielt, könnten wir unsere Sachkompetenzen auch ruhiger und besser vermitteln, weil wir nicht so viel Quereinschläge einfach an der Stelle hätten.
Ja, das erinnert mich gerade total daran, ist ein bisschen her jetzt bei mir, aber als ich so Zeugnisse früher bekommen habe, gerade auch noch nicht in der Oberstufe, sondern ich glaube, das war so bis zur 10. Klasse vor allem, dann kriegst du ja ein Zeugnis mit Noten am Ende und dann kriegt man nochmal so einen Bogen und dann steht da eben sowas drauf wie Sozialverhalten, aber das ist dann nicht benotet, das ist dann nur mit so einem, irgendwie Fließtext. Erfüllt die Erwartung. Bitte?
Eigentlich mit einem Fließtext.
Nee, es war kein Fließtext bei uns. Es war so ein erfüllt die Erwartungen über, also sehr doll oder tendenziell oder weniger oder gar nicht. Es gab auf jeden Fall eine Viererskala. Das weiß ich, weil ich letztens habe was anderes gesucht und bin über alte Zeugnisse gestolpert. So. Und das ist irgendwie so lustig, ne? Es geht alles, ne? Es wird so crazy bewertet, deine Sach- und Methodenkompetenz irgendwie im Sinne von, ist ja auch wichtig, ne? Ich meine, ich bin froh, dass ich jetzt mit der deutschen Sprache halbwegs gut umgehen kann und Dreisatz benutze ich manchmal immer noch, aber ja, dass diese wichtigen Sachen eigentlich dann nur so ein Nebenbeizettel sind und auf den der auch gar nicht irgendwie mit der Versetzung zu tun hat etc.
Ja, tatsächlich, also das ist halt die Gewichtung, ne? Und dann würde ich auch behaupten, ja, Dreisatz benutzt du heute eben auch noch ab und zu. Und deswegen kannst du es auch noch. Hättest du es nie wieder benutzt, dann würdest du es auch nicht mehr können. Aber hast du eine gute Selbstkompetenz aufgebaut und bist gut eingebettet in andere Beziehungen, ja, und hast vielleicht auch eine gute Sozialkompetenz und kommst in einen Kontext, wo du das brauchst, dann hast du halt auch die Kompetenz in dir, dir das wieder zu erarbeiten. Denn faktisch, wenn wir mal schauen, wie viel von dem Wissen, was wir beigebracht bekommen in der Schule, am Ende noch da ist, ist es nicht viel. Es geht ja wahnsinnig viel verloren, weil nur das, was ich immer wieder regelmäßig benutze, bleibt für mich auch abrufbar. Was wir lernen sollen in der Schule, ist ja eigentlich, wie man lernt, dass ich die Kompetenz bekomme, mir jedes Wissen anzueignen, das ich brauche später. Ja, also wenn ich meinen Beruf wechsle und ich muss, keine Ahnung, dafür eine neue Sprache können, dann kann ich auch nicht sagen, wo habe ich in der Schule nicht gelernt, kann ich nicht machen, sondern dann muss ich ja gelernt haben an Beispielen in der Schule, wie ich mir eine Sprache aneignen kann. Und das ist letztlich das, worum es geht. Natürlich lerne ich Lernen am besten an Inhalten. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir Inhalte anbieten in der Schule und dass wir die vermitteln. Und was ich auch super wichtig finde an Inhalten, kein Elternhaus, auch nicht das noch so engagierteste, kann die Breite an Informationen und an Expertise und an Erfahrungen anbieten wie eine gute Schule. Ja, Experimente zu Hause zu machen, verschiedene Aggregatzustände von Stoffen ausprobieren, physikalische Sachen ausprobieren, Exkursionen machen, biologische Sachen unter Mikroskop anschauen, Literaturerfahrungen und Leitfaden dazu. Also kein, das wäre ja, würden Eltern alle Kompetenzen aller Lehrer in sich vereinen, um alles irgendwie auch anbieten zu können. Das wäre auch eine völlige Überforderung. Und dann wäre ja Bildung auch noch viel mehr vom Elternhaus abhängig, als es ja eh schon ist. Das heißt, Schule hat auch die Aufgabe, vielfältige Erfahrungen zu schaffen, damit man ja auch schauen kann, wo liegen denn eigene Interessen, wo liegen denn eigene Neigungen. Parallel das Lernen zu erlernen, im besten Fall eben Selbstkompetenz und Sozialkompetenz auch, dass ich dann nämlich überhaupt ein Gespür dafür entwickeln kann, was ich eigentlich will, was mich anspricht, wo meine Stärken sind, wie ich damit umgehe, wenn ich Rückschläge habe. Und dann kann ich in mein Leben gehen und sagen, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was mich interessiert, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie ich mit schwierigen Situationen umgehen kann, ich habe ein Gefühl für andere Menschen, ich kenne mich aus mit Emotionen, ich kann Konflikte lösen, ich traue mich, in Konflikte reinzugehen, ich habe da Zuversicht und ich habe voll viele Erfahrungen gesammelt, was es eigentlich alles auf dieser Welt gibt. Und dann kann ich loslegen. Und das ist eigentlich das, wie Schule sein sollte.
Voll gut. Und das, klar liegt die Brücke ja nah. Und das kann ja eben Schulfachglück, ob du das Fach jetzt so nennst, ne, ist ja eine andere Diskussion. Aber das kann es ja eben genau, diese Selbstkompetenz aufzubauen. Ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, vielleicht war das in unserem ersten Gespräch, wo du mal meintest, du arbeitest gerne mit so einem Buch, ne, wie fühlst du dich heute und das irgendwie überträgst in irgendwie diese Fische oder was in ja. Farben, ne? So, was heißt das, ne? Nicht irgendwie, mir geht's gut, mir geht's schlecht, sondern, ne, beschreib das mal. Richtig weird, dass ich jetzt Fische zwischendurch gesagt habe. Leute, die das Gespräch nicht gehört haben, fragt sich auch so was.
Also ich kann die kurz abholen. Es gibt ja, dieses Buch von der Mies van Hoot. Und das heißt, heute bin ich. Und die hat auf schwarzen, weiß ich nicht, Tonkarton, was auch immer, mit tollen Stiften Fische gemalt und zu jedem Fisch eine Emotion zugeordnet. Und das Coole ist, wenn man tatsächlich das Wort zuhält und sich nur diesen Fisch anguckt, der da gemalt ist, also weiß ich nicht, wie viele Fische das sind, 20, 25 oder so, dann kann man echt an diesem Fisch wahnsinnig gut ablesen, wie der sich fühlt. Also dann gibt's einmal böse und neugierig und verwirrt. Und das ist wirklich echt cool, mit Kids damit zu arbeiten. Daher kommen die total Fische.
Und dann anderer Punkt, den ich gerade in meinem Kopf hatte. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt letztens gesehen habe. Vielleicht war es bei dir auf Instagram oder so. Schulfachglück, ne? Weil genau diese Kompetenzen, ne? Es geht um kompetentes Handeln im Jetzt. Und ja, es ist ja immer das Jetzt quasi. Wenn ich handle, dann handle ich immer im Jetzt. So, und das kann Schulfachglück voll gut abdecken oder Kompetenzen jungen Menschen. Aber ich meine, hey, so eine Ausbildung, ich mache das jetzt mit Anfang 30, immer noch sehr hilfreich. Der Selbstprozess, neben all dem Inhaltswissen mega gut. Und das wächst voll. Also ich glaube, hast du das gepostet oder irgendwer anders, dass es mittlerweile an über 400 Schulen in Deutschland ist? Und ich glaube, weil ich hatte ja Ernst Fritz Schubert vor 3 Jahren im Podcast als allerersten Podcast-Gast und damals hatte ich recherchiert und da waren es 100 Schulen. Und macht es Sinn aus deiner Perspektive, so dass es in den letzten 3 Jahren dementsprechend auch um Faktor 4 gestiegen ist, weil das ja auch wächst?
Oder also ich würde sagen mindestens. Also das sind ja, meine ich, die Schulen, die nur gelistet sind. Mm. Und gelistet ist eine Schule dann, wenn sie sich eintragen lässt. Das heißt, da müssen die Menschen schon mal was für tun. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Teilnehmer, die das in ihrem Unterricht umsetzen, manche auch in der AG, manche im Fachunterricht, die das gar nicht listen lassen. Es gibt ja auch viele Schulen, die das dann auch gar nicht unbedingt Schulfachglück nennen, sondern die das dann zum Beispiel hier an den Gemeinschaftsschulen bei AES, also Alltagskultur, Ernährung und Soziales, umsetzen oder in Projekten umsetzen. Also die Spannbreite ist da garantiert noch sehr, sehr viel höher. Guck mal, allein Heidelberg hat 4 Durchgänge im Jahr von Lehrerfortbildung. Dann hast du Stuttgart, München, Lindau, mittlerweile gibt es auch Dresden. Dann haben wir Duisburg, Bonn, Berlin mehrere im Jahr. Dann gibt es noch jetzt einmal Lüneburg, Hamburg, Magdeburg. Und das sind alles Lehrerfortbildungen, wo ungefähr zwischen 20 und 30 Personen durchlaufen. Und wenn man das mal hochrechnet und überlegt, wenn davon vielleicht nur 80% in die Umsetzung gehen, wobei das lernst du ja oder merkst du ja selber beim Kurs, wir haben ja sehr motivierte Menschen, die wirklich das auch umsetzen wollen. Also ich glaube, wir haben eine sehr hohe Umsetzungsquote tatsächlich, die davon was mitnehmen. Wenn nur 80% davon in die Umsetzung gehen, haben wir mehr als 300 Schulen Zuwachs.
Ja, stimmt. Ja. Voll. Und du kannst es ja auch total gut als U-Boot-Projekt, sage ich mal, ne, einfach in Mathe, Deutsch und Englisch, weil es, ich erinnere mich noch, im ersten Seminar meintest du ja auch so, hey, es geht hier nicht um Methoden, Methoden ohne Haltung ist leer, ne, sondern es geht um eine Haltung, die du vermittelst. Ich muss natürlich ganz kurz einfügen an der Stelle, weil ich glaube jetzt Zielgruppe Menschen, die hier gerade zuhören, alle sind ja jetzt nicht mehr unbedingt SchülerInnen oder Leute, die auch im Kontext Schule arbeiten und das finde ich halt so super spannend. Ne? Wir hatten uns darüber ja auch schon unterhalten, beziehungsweise ich habe das auch schon angekündigt. Ich habe voll Lust, ne, dazu einfach Inhalte zu erstellen. Ganz bewusst, ich werde das Ganze nicht Schulfachglück nennen, aber entwickle gerade ja auch Online-Formate, quasi wie so eine Art Online-Kurs, Online-Klasse. Ne? Dazu gibt es auch Informationen natürlich hier im Podcast noch. Einfach das auf diesen wissenschaftlichen Modellen quasi fußt und diese großen Fragen, wer bin ich, was brauche ich, was will ich, was kann ich, ja auch nicht nur SchülerInnen nahebringen kann, weil ich finde einfach diese Inhalte so krass wertvoll, das ist einfach richtig gut.
Das ist ja auch ein Grund, warum wir in der Weiterbildung darauf bestehen, dass die Menschen, die dort sitzen, egal ob das Lehrkräfte sind oder Schulsozialarbeiter oder wir haben ja auch Menschen, die gar nicht aus dem Bildungskontext kommen, dass die Methoden alle selber an sich selbst durchführen. Ja, weil nur dann spürt man das und nur dann kann man damit auch an andere Menschen herangehen. Also es ist auch an der Stelle spannend, wir haben ja nächstes Mal Reflektieren. Und beim letzten Reflektieren-Modul reflektiere ich auch immer die Weiterbildung über ein Modell, das wir noch lernen. Und das Spannende ist, dass es natürlich welche gibt, die sagen, ah, ich fühle mich vielleicht nicht perfekt vorbereitet, das in der Schule umzusetzen. Es sind fast immer alle dabei, also manchmal einzelne, die das nicht zu 100% angeben, aber die sagen, das war für mich ein persönlicher, großer Mehrwert. Und ich hatte spannenderweise noch keinen einzigen Kurs, wo die Frage, es hat mich und mein soziales Umfeld verändert, nicht 100% der Teilnehmer das mit Ja angegeben haben. Also das ist Auswirkungen auf soziale Umfeld auch hat, das fand ich super spannend. Und das haben wir in jedem Kurs. Bin mal gespannt, wie es in diesem auch ausfällt. Aber das ist einfach, das macht so viel mit einem selbst, dass es auch in den Kontakt mit anderen voll reinspielt.
Kann ich, ja, 100% aus meiner Perspektive jetzt auch schon sagen. Ne? Also ich finde das total gut. Wir haben ja diesen Dreiklang, ne, aus Inhaltswissen, Methodenwissen und Selbstprozess. Und ich arbeite ja wirklich gar nicht im Kontext Schule, mache den ganzen Selbstprozess und dementsprechend sind manche Methoden da für mich so nicht ganz so relevant, wie kann ich jetzt irgendeinem Sechstklässler was oder wie auch immer, egal. Aber gerade der Selbstprozess finde ich für mich persönlich und für mein Leben, und ich reflektiere das ja auch teilweise an ausgewählten Inhalten, auch im Podcast öffentlich, so, ne, die, beispielsweise, was ich gerade angesprochen habe, so, ne, dieser Online-Kurs, der jetzt entsteht, oder auch die Gesprächsreihe mit uns, aber auch so das Verhalten im Privaten dann einfach irgendwie, die Haltung eher, ne, also nicht Schwächen gar nicht anzuschauen, aber ne, das Ressourcen- und Stärkenbasierte Stärken zu stärken und auf das Leben zugehen, finde ich, ich würde nicht sagen, dass es vorher jetzt gar nicht da war bei mir, das wäre jetzt auch Quatsch, aber ist auf jeden Fall nochmal durch den Kurs auch verstärkt einfach und erweitert, würde ich sagen.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
So, ja.
Also ich finde auch, dass vor allem so dieser Mut zu gestalten, Mut, sich reinzugeben in sein Leben, zu sagen, so, jetzt mache ich das, ich gucke mir das an, das ist so, das finde ich, wächst schon sehr stark, die Zuversicht auch, diese Dinge. Also als Vermeider hält man es nicht lang bei uns im Kurs aus, sagen wir es so. Ja, wenn man ein Vermeider ist, ist man schnell raus, weil es gibt nicht viel Spielraum zu vermeiden, finde ich. An der Stelle.
Ja, und ist ja auch voll der Pain. Also stell dir vor, du müsstest auch diese Folge jetzt anzuhören. Ist egal, ob du den Kurs machst oder ne. Wenn du sagst, ich will die ganze Zeit nur den Status quo behalten und hab, also klar, Angst. Ich habe auch richtig viel Angst an voll vielen Stellen immer wieder in meinem Leben. Und wir sind, glaube ich, alle immer wieder auch Schmerzvermeider und nicht nur so Lust- und WachstumssucherInnen. Das ist ganz, ja, ganz klar. Aber ja, diese Haltung, auf Entwicklung zuzugehen und sie bewusst und aktiv zu gestalten und zu steuern, das ist total gut. Und das finde ich total lustig. Ich erzähle das mal ganz kurz. Ich habe die ganze Zeit im Kopf so, ja, machst du jetzt eine Überleitung mit, ah ja, gestalten und umsetzen und wie geht das denn und bla. Aber im Grunde auf einer Metaebene reden wir die ganze Zeit schon drüber. So, ne? Und dabei, was mir persönlich einfach hilft, das muss ich jetzt trotzdem mal eben einfügen, passt auch voll gut zum Kontext Schule, das hast du ja in Umsetzen 1 so erzählt, und ich finde es voll hilfreich, dieses Detektivdreieck, von dem du gesprochen hast, ne? Wenn wir reden über Sachkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz, das sind schöne Worte, das klingt ein bisschen akademisiert und da kann man sich auch schnell hinter verstecken, so. Wenngleich das super sinnvoll ist, da in jeden Bereich mal reinzugehen und zu forschen, aber um das einfacher zu machen, und du hast gesagt, du machst das mit SchülerInnen, ich finde es richtig geil, wenn Leute im jungen Alter das schon als Kompetenz mitbekommen, aber ich kann für mich sagen, hilft mir auch voll dieses Detektivdreieck, also ein weiteres Dreieck können wir uns mal eben vorstellen, und an einer Achse habe ich, an der anderen du und an der dritten die Sache, ne, da sind wir wieder bei Selbst, Sozial und Sachkompetenz, und einfach sich zu fragen, wo habe ich denn gerade ein Problem? Ne? Ich mag mal ganz kurz für die Hörenden ein Beispiel reingeben, das hatten wir beide ja eben vor einer halben Stunde, als wir unser Gespräch starteten, und das Mikrofon war irgendwie, das ging nicht, ne? Und dann hatten wir kurz telefoniert und lag daran, dass einfach auf dem Mikrofon so ein kleiner versteckter Mute-Knopf war, so, ne? Und wir hatten ja gar kein Problem gerade mit uns selber oder mit dem Umgang miteinander, vielen, vielen Dank, sondern es ging da voll um die Sache, aber konnten halt eben über die Selbstkompetenz, was kann ich da denn jetzt machen? Okay, ne, dann wählen wir kurz Telefonnummer, quatschen miteinander und dann lösen wir das Thema auf der Sachebene eben darüber. So, und da spielt es total rein, und einfach sich zu fragen, auch im Umgang mit anderen, wenn ich jetzt beispielsweise, was weiß ich, ich finde das ganz wichtig, weil es im Leben einfach häufig darum geht, in Partnerschaften oder im Job, ne? So, und ich habe da irgendwie ein Störgefühl. Ja, und das fühlt sich einfach nur erstmal, was weiß ich, ne, doof an, mit ich werd wütend, ich hab keinen Bock, ich schalte ab, was weiß ich, ne, ich bin auf einmal krank, ich krieg immer Schnupfen, wenn meine Frühführungsperson reinkommt, egal. So sich mal zu fragen, hey, wo habe ich denn eigentlich hier gerade ein Problem, ne, mit mir selber oder mit dem anderen, wie der ist, ne, oder irgendwas zwischen uns oder mit der Sache, weil ich einfach wirklich, ne, was weiß ich, weil es nicht machbar ist oder whatever, ne? Und einfach darüber erstmal eine Kompetenz zu entwickeln, zu verstehen, hey, wo hapert's gerade? Bei mir? Zwischen uns? Oder in der Sachebene? Und das alleine ist schon so viel wert, und das sind häufig die einfachen Sachen, ne? Und das hilft mir total, einen kompetenten Umgang im Jetzt zu haben, indem ich erstmal merke, wenn irgendwas gerade stockt und hapert, wenn ich verstehe, auf welcher Ebene. Weil dann kann ich auch zielgerichtet daran arbeiten.
Das Spannende ist tatsächlich, dass ich immer alle drei Ecken gleichzeitig hinkriegen muss. Ne? Also ich muss ja mich gut managen, ich muss es mit den anderen gut managen, ich muss die Dinge oder die Sachen gut managen können. Und in dem Moment, wo eine Sache davon nicht funktioniert, fühle ich mich nicht mehr kompetent. Ja, also ich habe kein Kompetenzerleben mehr in der Gegenwart. Und wenn mir halt eine Seite unter Druck gerät und ich kümmere mich nicht um die, dann kann es schnell passieren, dass die anderen Seiten mit unter Druck geraten. Bleiben wir doch nochmal an dem Beispiel vor von dem Mikrofon, ja. Hätte ich nicht so selbstkompetent gehandelt, dass ich gesagt hätte, okay, ich hole mir jetzt mal kurz deine Kompetenz und sag, also Leo, so hier leuchten meine Lichter und ich verstehe nicht, warum normalerweise ich da draufklopfe, dann höre ich das immer und jetzt höre ich das nicht und so weiter. Also da habe ich ja an der Stelle für mich gesorgt und bin für mich eingestanden und habe mir sogar über die Verbindung mit dir ja die fehlende Sachkompetenz von meiner Seite aus geholt, ne? Weil ich eben diese beiden Ecken gut gemanagt bekommen habe jetzt in der Situation. Liegt natürlich auch daran, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben und ich mich dann nicht irgendwie gleich blöd fühlen muss, wenn ich denke, oh, irgendwas läuft nicht perfekt oder so. Ja, das sieht man auch mal wieder, wie mega stark oder wie mega mächtig positive Beziehungen sind gerade dann. Ne? Zum Beispiel nicht da gewesen, hätte ich in dem Moment potenziell mit Angst reagiert, weil ich eben meine Umwelt nicht bewältigt hätte und dann quasi auch in Frage gestellt hätte, wie positiv ist unsere Beziehung, wenn ich das nicht äußern kann und so weiter. Ja, da kommt so der Rattenschwanz. Und ich weiß nicht, unser allererstes Gespräch, da haben wir über Emotionen gesprochen. Ja. Und da haben wir, oder habe ich auch gesagt, der große Mehrwert ist, finde ich, wenn man versteht, wenn ich das anschaue und reflektiere, dann kann ich darauf einwirken und kann es gestalten. Und Emotionen sind vor allem dann ein Problem, wenn ich es nicht reflektiere, weil die mich dann so überrollen. Und das ist genau das Gleiche an dem Kompetenzdreieck, finde ich. Wenn ich die Metaperspektive schaffe, regelmäßig einzunehmen, weil meine Emotion zeigt mir das ja, das hast du ja gerade gesagt, dann habe ich dann so ein Störgefühl. Und wenn ich das dann spüre und es dann direkt anschaue und dann über das Dreieck überlege, okay, wo ist eigentlich gerade der Ursprung in diesem Dreieck? Habe ich ein Sachkompetenzproblem? Geht es mir gerade mit mir nicht gut oder fühle ich mich gerade von anderen nicht gut behandelt oder habe ich ein Spannungsgefühl mit dem anderen? Dann, wenn ich das nicht tue, dann kommen schnell die anderen Ecken hinterher und dann wird's überwältigend und dann wird's groß. Wenn ich es aber schaffe, die Metakompetenz zu entwickeln, das an einem frühzeitigen Punkt anzuschauen, kann ich natürlich ganz anders handeln. Und das ist letztlich, finde ich, auch ein Kernelement, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung oder bei Schulfachglück haben. Durch die wachsende Selbstreflexionsfähigkeit schlittere ich in Dinge nicht mehr so rein, sondern ich merke das an einem viel, viel früheren Punkt. Ich merke nicht erst, wenn ich im Brunnen drin liege und versuche noch zu schwimmen, dass ich in den Brunnen reingefallen bin, sondern irgendwann merke ich es, wenn ich in den Brunnen reinschaue und irgendwann merke ich es, wenn ich auf den Brunnen zugehe. Und es gibt natürlich einen ganz, ganz anderen Handlungsspielraum. Und wenn ich jetzt bei diesem Bild bleibe, dann setzen wir uns häufig nicht mit den Brunnenproblemen auseinander, weil wir Angst vor dem Gefühl haben, wie das da drin ist, zu versuchen zu schwimmen und es nicht zu schaffen. Aber wenn wir halt das anschauen, wenn wir auf den Brunnen zulaufen, können wir es ja verhindern. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung und diese Prozesse so ein starkes Präventivprogramm.
Ja, ich bin gerade in diesem Bild irgendwie auch drin, ne, weil so, wenn ich im Brunnen dann drin bin, okay, was brauche ich dann für eine Kompetenz? Dann muss ich vielleicht, was weiß ich, schwimmen, jetzt mal in dem Beispiel als Sachkompetenz oder als Methodenkompetenz besser gesagt, um jetzt nicht gleich zu ertrinken, aber die Selbstkompetenz, gar nicht erst so nah an den Brunnen zu gehen, um reinzufallen.
Ja, oder auch, ist ja auch die Frage, wenn du im Brunnen drin bist und schwimmst, dann ist es voll die gute Sachkompetenz, wenn du weißt, wie hoch ist der Brunnen, wie ist der Rand des Brunnens aufgebaut, wie ist die Temperatur vom Wasser, wie lange werde ich schwimmen können. Und deine Selbstkompetenz heißt, Alter, atme mal durch und krieg keine Panik, weil wenn du jetzt in Panik verfällst, dann geht die ganze Sache hier noch viel schneller vorbei. Ja, das heißt dann an der Stelle. Und dann vielleicht auch für sich einzustehen und vielleicht zu rufen oder so, ja. Also zu überlegen, so wie kriege ich mich denn jetzt in diesem Moment so gemanagt, um das noch potenziell zu retten oder um mich möglichst gut in der Situation aufzustellen. Es ist ein großer Unterschied, ob man ertrinkt, weil man keine Kraft mehr hat zu schwimmen, oder ob man ertrinkt, weil man Panik davor hat, dass man ertrinkt. Und häufig ertrinken wir, weil wir Panik davor haben zu ertrinken und deswegen aufhören zu schwimmen. Oder uns viel früher die Kraft ausgeht.
Ja, voll gut. Lass uns mal von diesem Brunnenbeispiel, weil es ja doch ein bisschen abstrakt ist, wieder auf so eine Modellebene gehen. Was ich total spannend fand, war, du hast zwei überlappende Kreise gezeichnet. In Umsätzen 1 war das auch. Und der eine war eben die Selbstfürsorge und der andere war die Gruppendynamik. So, und dann überlappen sich diese beiden Kreise so ein bisschen. Und in diesem überschneidenden Bereich hast du geschrieben Kommunikation. Ne? Und das ist jetzt ja auch ein total spannender Punkt, wenn ich eben darum weiß, natürlich, ne, meine Selbstfürsorge, egal was jetzt in deinem, liebe HörerInnen, ne, persönlichen Beispiel dieser Brunnen ist, so, ich muss irgendwie, oder wir können auch wegkommen vom Brunnen, ne, einfach, natürlich habe ich so eine Verantwortung dafür, irgendwie für mich zu sorgen, meine Selbstfürsorge, meine Selbstkompetenz, wenn ich so will, ne, und die, und weiß, hey, es gibt eine, meine Selbstkompetenz mit mir hat auch eine Auswirkung auf die Gruppendynamik, was weiß ich, wenn ich beispielsweise meinen Freunden sage, nee, ich komme heute Abend nicht, ich brauche einfach irgendwie ein, ich brauche für mich, könnt ihr das verstehen oder was auch immer, ne, das so wertschätzend und transparent kommuniziere, ist es ja was ganz anderes, als wenn ich einfach wegbleibe. So, ne? Ja. Habe ich vielleicht auch für mich gesorgt, habe irgendwie meinen guten Abend, kommuniziere aber einfach gar nicht, wobei ich kann ja nicht kommunizieren, also, ne, ich kommuniziere dann eben so, dass in der Gruppendynamik irgendwie so ein leichter Riss entsteht, weil die Leute sich dann eben fragen, was ist da denn jetzt los? Ne? Und das finde ich einfach total spannend, genau mit diesem Wissen, hey, Selbstfürsorge und Gruppendynamik, das überlappt sich aber immer, genau deswegen auf die Kommunikation besonderen Wert zu legen. Wie kriege ich das denn hin, so zu kommunizieren, dass es mir gut geht, im Jetzt, aber perspektivisch natürlich auch dadurch, in der Zukunft, nicht nur, dass ich eben sage, ich will jetzt meinen entspannten Abend alleine haben und sage deswegen alles ab, sondern ne, ich bin wertschätzend, erkläre das, blablabla, und dadurch eben die Gruppendynamik auch erhalten bleibt. So. Und dann eben die Frage, wie kriege ich das hin, authentisch vielleicht zu kommunizieren, ist auch nochmal eine andere Frage, aber ich finde es einfach total spannend, sich einfach erstmal über diesem Zusammenspiel gewahr zu sein dabei.
Ja, ich würde sogar auch behaupten, bleibst du zu Hause und kommunizierst es nicht, ist die Qualität deines Abends nicht so gut, wenn du es geschafft hättest, das gut zu kommunizieren. Weil das heißt ja auch, dass Voll. Du einen Grund hast, warum du es nicht kommunizierst. Und dann kannst du deinen Abend vielleicht auch gar nicht so genießen.
Ey, voll.
Ja. Ja, und das ist das, Selbstfürsorge ist in Gruppendynamik sehr schwierig, weil unser Inneres ja die Dynamik in einer Gruppe immer, wie soll ich sagen, bevorzugt. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist ja evolutionär ein sehr, sehr starker Zug, den wir haben. Und deswegen stellen wir das Wohlbefinden einer Gruppe und die Funktionalität einer Gruppe häufig vor uns selbst und vor unsere Selbstfürsorge damit auch. Das heißt, auch innerhalb einer Gruppe für sich selbst zu sorgen und das gut zu kommunizieren, ist eine hohe Kompetenz, die viel von einem verlangt. Also wir haben das ja gerade über die Kreise, wird es auch so getrennt betrachtet. Dabei ist es an vielen Stellen auch innerhalb, ja, also innerhalb der Gruppe, Gruppendynamik habe ich ja auch, muss ich die Selbstfürsorge betreiben, ja auch. Deswegen ja auch dieser Überschnittsbereich, ne? Da, wo Kommunikation drinsteht, da steht ja auch noch Selbstfürsorge drin, weil es ja immer noch der Kreis von Selbstfürsorge ist, ne?
Aber auch der von Gruppendynamik.
Aber auch der von Gruppendynamik, genau. Und die Kommunikation ist halt ein sehr geeignetes Werkzeug, um an dieser Schnittstelle eine Verbindung herzustellen und eben zwischen mir und dir auszuloten und eben zu kommunizieren.
Das eröffnet nochmal einen anderen Punkt, den ich total spannend finde, mit dem wissenschaftlichen Modell, was da drunter liegt, nach Carol Riff, die Bedürfnisse, ne? Da hatten wir ja auch im letzten Gespräch drüber gesprochen, was sind Mangelbedürfnisse, was sind Wachstumsbedürfnisse? Und diese grundsätzlichen Bedürfnisse nach Sinn, nach Freiheit und Obacht, ne, jetzt nicht nach Sicherheit, sondern da steht ja nicht Sicherheit, sondern da steht positive Beziehung, weil.
Als Faktoren, ja.
Genau, ne, als Faktoren, weil wir die Sicherheit eben über die positiven Beziehungen bekommen, nach diesem Modell. Ne?
Oder durch Umweltbewältigung, genau.
Oder durch Umweltbewältigung, ja, aber das ist ja wiederum das ist ja ein Wachstumsbedürfnis, oder?
Richtig, aber
in der Stelle?
Wenn wir uns den Tetraeder anschauen, dann wirkt auf die Ecke von Sicherheit, wirkt ja das, was ich unten als Basisdreieck, als blaues Dreieck habe, an der Ecke, ja, das Kompetenzdreieck, das Gelbe ein. Das heißt, drückt meine Bewältigung der Umwelt, also schaffe ich die nicht, reagiere ich ja auch unten mit Sicherheit, die unter Druck gerät und damit mit Angst. Also egal, ob meine Sicherheit an und für sich über positive Beziehung in Frage gestellt wird, reagiere ich mit Angst. Wenn ich aber mein Leben nicht gewuppt kriege, weil ich meine Umwelt nicht bewältigt bekomme, bekomme ich ja auch Angst. Also von daher ist es spannend, weil die beiden sehr stark zusammenhängen. Kriege ich also mein Leben gut hin und habe eine Sachkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz, also habe ich ein stabiles gelbes Dreieck, kann ich mich sicherer fühlen, und habe ich positive Beziehungen, kann ich mich auch sicherer fühlen.
Genau. Aber es ist jeweils die, es sind die positiven Beziehungen und die Umweltbewältigung, die als Bedürfnis dort stehen, und nicht die Sicherheit grundsätzlich, sondern Sicherheit entsteht eben dann durch Umweltbewältigung und durch positive Beziehungen. Und das finde ich einfach spannend. Ist ein bisschen jetzt ab vom Thema, aber es gibt ja verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Modelle, zum Thema, was sind so Grundbedürfnisse von Menschen, ne? Und dann, ja, sind da häufig so, ne, haben wir diesen, ich sag mal, dieses Spektrum zwischen Freiheit und Sicherheit. Und in dem Modell, mit dem wir da arbeiten, da steht ja nicht direkt Sicherheit, ne? Sondern da steht Umweltbewältigung und positive Beziehung, was aber Sicherheit vermittelt am Ende.
Ja, als psychodynamischen Faktoren, genau.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Aber okay, das kam einfach gerade hoch.
Ja, aber das ist ja, also ich finde das ja für gruppendynamische Prozesse und Kommunikation, Selbstfürsorge, eben ist ja genau das kompetentes Handeln auch in der Gegenwart, dass ich das auch spüre.
Ja. Ich frage mich jetzt so, was kann man mitgeben? Beziehungsweise, wie kriege ich es hin? Ne? Weil das ist auf einer gewissen Metaebene so, ne, also
das kann man ja gar nicht einfach.
Danke, ja, genau. Es ist simpel, aber nicht einfach, weil eine zielführende Kommunikation, authentisches Kommunizieren, das ist einfach schwierig. Ich versuch's gerade so. Oder nee, andersrum. Ich versuche es mal vorzumachen. Ich spüre in mir gerade die Spannung, dass ich denke, dass beispielsweise Hörende jetzt erwarten, ja, okay, aber wie kriege ich es denn hin? Wie kann ich denn authentisch und immer kompetent kommunizieren? Und habe irgendwie so den Selbstanspruch, ja, das müssen wir jetzt aber auch vermitteln können. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil das halt so super komplex ist, dass es eigentlich nicht in so einer Folge komprimierbar ist. Oder hast du einen anderen Impuls dazu? Dann hilf mir da gerne.
Also wenn wir mal die drei Punkte rausgreifen und sagen, okay, also um ein kompetentes Handeln in der Gegenwart zu erreichen, um mich in meiner Gegenwart kompetent zu fühlen, muss ich Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz hinkriegen. Ja, dann kann ich mich kompetent in der Gegenwart fühlen. Wir machen das relativ spät in der Weiterbildung, weil wir sagen, naja, an Selbstkompetenz oben hängt ja ganz viel anderes dran, nämlich bei unserem Tetraedermodell hängt da ja das grüne und das rote Dreieck oben mit Selbstkonzept und Selbstwert dran. Das heißt, eine gute Selbstkompetenz kann ich nur auch dann aufbauen, wenn ich vorher gut erarbeitet habe, wer ich bin und auch was ich will. Ja, das sind ja von den, von den beiden angrenzenden Dreiecken. In der Handlungsphase umsetzen, legen wir dann den Fokus an der Stelle auf Selbstfürsorge. Jetzt, wie kann ich gut selbst für mich sorgen? Indem ich zum Beispiel diese Dinge wahrnehme, indem ich die reflektiere, indem ich dafür einstehe, indem ich dafür einen Raum aufmache. Und dafür haben wir ja schon ganz viele Dinge in den anderen Handlungsphasen auch gelernt. Mich bewusst mit mir auseinandersetzen, meine Stärken erarbeiten, Verantwortung für meine Schwächen übernehmen, meine Sehnsüchte auch damit umgehen. Selbstfürsorge in der Gegenwart heißt ja auch, dass ich schaue, was brauche ich denn jetzt gerade? Dann kommen wir also von ganz, sage ich jetzt mal, banalen Dingen wie, sorge ich rein körperlich gut für mich? Also kümmere ich mich um ausreichend Schlaf, um ein ausgewogenes Essen, um genügend Mahlzeiten, um genügend Trinken, gestalte ich meine Beziehungen aktiv, habe ich genug Bewegung, bin ich an der frischen Luft, ja. Das heißt, ich kann ja schon rein körperlich viele Interventionsmaßnahmen machen, um zu schauen, damit, was ich machen kann, damit es mir gut geht. Und da ist der Hauptinhalt und das, was wir am meisten besprechen in der Weiterbildung, die Übungen, die wir zur Selbstfürsorge auch machen, zielt ja auch auf die eigene Kompetenz. Das heißt, du weißt am besten, was du brauchst, damit es dir gut geht. Deswegen machen wir, steht mein Kater hier gerade für seine Selbstkompetenz ein. Der sagt, er möchte jetzt kurz raus. Dem muss ich jetzt einmal die Tür öffnen.
Ja, unbedingt. Der macht's vor. Das ist Kommunikation, ey.
Tiere können das ganz gut.
Tiere können das. Katzen haben wir auch einfach, oder Kater, aber haben einfach die sonderbare Eigenschaft, dass sie einfach immer authentisch sind. Das ist so nice.
Das ist sehr geil, ja.
Ja. Das ist wirklich sehr gut.
Zurück zu meinem Faden. Weil wir selbst sind eigentlich die Experten für uns. Das heißt, das, was du brauchst, dass es dir gut geht, ist einfach nicht das Gleiche, was ich brauche, was mir gut geht. Also natürlich gibt es bestimmte Dinge, wo ich behaupten würde, wir haben Überschnittigkeiten. Ja, also wir brauchen beide vermutlich eine ähnliche Menge an Essen und Schlaf und Wasser und so weiter, ja. Aber dann geht's auch schon sehr viel mehr auseinander. Also wie viel, dass du vielleicht mehr Sport oder Bewegung brauchst, als ich vielleicht meine zu brauchen, oder dass ich vielleicht einen anderen Schwerpunkt, also was, dass ich vielleicht Yoga mache und du, weiß ich nicht, gehst vielleicht joggen, oder ja, also es sind ja unterschiedliche Dinge. Das heißt, vor allem wichtig zu verstehen, ich bin der Experte für mein Wohlbefinden. Eigentlich weiß ich ganz gut, was ich brauche. Ich mach's, setz es nur nicht gut um. Ja, also das ist ja auch die Paradoxie in der Selbstfürsorge, die wir haben, dass wir das, was uns am meisten gut tut, meistens als erstes weglassen, wenn der Druck höher wird und die Ressourcen knapper werden, obwohl wir es dann ja umso mehr bräuchten.
Ja.
Ja. Das heißt, okay, ich bin der Experte für mein Wohlbefinden. Und das heißt auch, es ist meine Verantwortung, mich darum zu kümmern. Wir wissen aber auch, wie schwer Selbstfürsorge ist. Deswegen arbeiten wir in der Weiterbildung an der Stelle ja ein bisschen mit Druck und mit Kontrolle, dass wir sagen, okay, das und das ist in deiner Selbstfürsorge gerade schlecht, mach dir bitte einen Plan und ich kontrolliere das, dass du deinen Plan umsetzt, weil dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass du es machst. Ja, das ist ja das, was wir beim 16er Feld gemacht haben, dass jeder für sich ja aufgeschrieben hat, was er braucht, damit es ihm gut geht. Und das, was die schlechtesten Bewertungen hatte, dann haben wir ja konkret geguckt, was müsste ich dafür tun, dass es mir da besser geht und wer kann mich dabei unterstützen, indem er dann anruft und sagt, Myram, wann bist du gestern ins Bett gegangen? Ja, mein Schlaf ist einfach zu wenig.
Finde ich aber total spannend an der Stelle einmal, welche Haltung steht dahinter. Ne? Ist es eine Kontrolle oder ist es ein freundlicher Support?
Ja, so, ne? Ja.
Das ist,
ich sag immer, dass es, wir brauchen niemanden, der uns stalken kann. Aber ist klar, man sucht sich ja die Menschen auch aus, von denen man weiß, man fühlt sich da nicht angepisst, wenn der dann sich meldet und sagt, Myram, wann bist du ins Bett gegangen?
Aber ich finde, es ist eine ganz andere Geschmacksrichtung, ne? Wenn du mich anrufst und sagst, hey, wann bist du gestern schlafen gegangen? Wie läuft's mit deinem Ziel, was weiß ich, genug Schlaf zu bekommen? Anstatt, schick mir mal bitte einen Screenshot von deinem Schlaftracker.
Das war ein Insider, Leo.
Ich habe keinen Schlaftracker. Nein, aber total interessant.
Ja, mit Auftrag. Das ist der entscheidende Unterschied.
Das ist ein entscheidender Unterschied.
Also ich komme ja zu dir und sag, schau mal Leo, das sind meine drei schlechtesten Felder. Ich denke, da müsste ich das machen. Und dann fühlst du mir ein bisschen auf den Zahn. Und ich sag ja, kannst du mich stalken? Kannst du bitte dafür sorgen, dass ich das mehr umsetze? Weil wenn ich weiß, du schreibst mir dann und fragst mich oder rufst mich an, dann ist mein Commitment einfach mir gegenüber höher.
Ja, das ist
nur mit Auftrag.
Das stimmt, das ist nur mit Auftrag. Ich merk in mir, ich habe so ein Thema manchmal so ein bisschen mit Vokabeln an der Stelle. Also schlecht, ich mag eigentlich nicht so gerne so Wörter mit schlecht und gut, sondern ne, das ist irgendwie zielführend oder ausbaufähig oder das gelingt mir hier noch nicht so gut oder so, ist was anderes als das ist schlecht. Ist aber egal, also beispielsweise, was in mir für ein Beispiel gerade aufgegangen ist, ist so im Sport, ne, wenn ich mich verabrede mit dir und wir sagen, hey, wollen wir morgen zusammen, was weiß ich, zum Yoga oder laufen, ne, und eigentlich jetzt habe ich keinen Bock, aber ich weiß, ich bin mit dir verabredet, ne, dann mache ich's eher, ne, und das Gleiche ist, wenn du mich eben dann anrufst und oder schreibst und fragst, hey, wie sieht's denn da aus, ne, dann habe ich, wenn, also ich kann mich auch selber verarschen und dich und dich auch und die ganze Zeit dann halt Quatsch erzählen, aber wenn ich das nicht will, ne, dann hilft das natürlich auch. Also vielleicht an der Stelle auch wieder der Link zwischen, ne, Selbstfürsorge und Gruppendynamik durch Kommunikation, ne, einfach und dann eben mit Auftrag zu supporten. Das ist eine Sache. Und was, ich mag nochmal ganz kurz den Punkt, was ich vor ein paar Minuten, das muss jetzt vor 5 Minuten oder so schon gewesen sein, gesagt habe, da hatte ich ja so ein bisschen, da bin ich gerade so ein bisschen geschwommen und war so, ja, okay, und was erwarten jetzt Hörende irgendwie, was muss man hier für, ich komme ja so ein bisschen aus der Organisationsberatung auch so, ne, was kann ich jetzt hier für Quick Wins und Key Takeaways mitnehmen? So, nee, gar nicht, so funktioniert's ja null, sondern was das auch für ein bescheuerter Anspruch, sondern wir sind selber jeweils der beste Mensch, um zu entscheiden und zu spüren, hey, was tut mir denn gut, ne? Und an welchen Stellen will ich denn vielleicht hier nochmal mich ein bisschen intensiver und liebevoller drum kümmern und was will ich vielleicht mehr und weniger und anders machen, ne? Also das heißt, das ja, das kann man nur individuell beantworten.
Wobei ich auch gerade gedacht habe, ja, ist ja eigentlich auch voll die Einladung für Shit-Tipps, ne? Also was wir ja auch in der Weiterbildung besprochen haben. Ja, was ist voll ein Quick-Win? Kümmere dich gut um dich und deine Bedürfnisse. Geh wertschätzend mit anderen Menschen um und bau Sachkompetenz auf in den Bereichen, wo du was machen willst. Ja, ist doch voll einfach, Leo.
Shit, ja.
Ja, shit, also natürlich wir können sagen, was man machen soll. Aber wie man das macht, das ist ja das Geile eigentlich. Das, was man die ganze Zeit lernt, was ich immer sage, ist Schulfachglück gibt keine Antworten. Es stellt nur Fragen und dir die Antworten
zu
geben, ist halt dein Job.
Oh, es fällt mir gerade wie Groschen von den Augen. So, ich wollte gerade, irgendetwas in mir wollte gerade, hatte das Gefühl, jetzt so Shit-Tipps oder irgendwie so anwendbare Sachen mitgeben zu müssen, was ja voll gegen die Haltung auch eigentlich von Humans Are Happy geht. Ich gebe ja keine Tipps, sondern stell Fragen oder was weiß ich. Ja, stimmt, gut, dass es nicht geklappt hat. Es gab einen Grund, dass das nicht
geklappt hat. Es gab einen Grund, dass es nicht geklappt hat. Genau. Und Klick hat doch wieder Sinn gemacht, ne?
Ja, total, ey, wunderbar.
Wir hatten ja gesagt, okay, also Selbstfürsorge. Haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, was man da ein bisschen für machen kann. Ja, dann ja, kommunizieren. Es gibt ja so, so viele Möglichkeiten und Modelle zu kommunizieren. Also aktives Zuhören, Vier-Ohren-Modell, Schulz von Thun. Also da ist ja also die Bandbreite sehr groß, ja. Gewaltfreie Kommunikation und so weiter. Und das Learning, was ich mir hoffe in der Weiterbildung, durch die vielen Dinge, die wir zur Kommunikation besprechen, ist eigentlich: meine Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn ich authentisch bin. Wenn ich mich mit dem, was ich bin und was ich fühle und was ich möchte, in die Kommunikation ehrlich und authentisch einbringe. Und es knüpft wieder an in die Pivotpunktplanung, wo wir ja auch die Emotion als Grundlage für Planungsprozesse nehmen. Warum? Also was ist der, wo kommt dieser Gedanke her, authentisch kommunizieren? Wir kommunizieren ja verbal, nonverbal, paraverbal, subliminal, also das heißt, wir kommunizieren über Wörter, nonverbal über Gestiken, Mimiken, paraverbal über unseren Stimmfluss und unsere Farbe, über Duktus, Pausen und so weiter, ja. Und subliminal stoßen wir die ganze Zeit auch Hormone aus, Pheromone. Wir haben einen Herzschlag, den, wenn wir nah genug beieinander sind, tatsächlich ja auch voneinander wahrnehmen können und so weiter, ja. Das heißt, wir kommunizieren auf diesen 4 verschiedenen Ebenen oder sind 4 verschiedene Ebenen, auf denen Informationen transportiert werden. Und meine Emotion entscheidet ja darüber, wie ich rede, ja, welche Klangfarbe ich habe, welche Geschwindigkeit ich habe. Meine Emotion wählt auch in der Regel die Worte, ja. Also Worte kann ich noch am besten kontrollieren, aber wenn ich das mache, wird mein System schon langsamer. Ich muss bewusste auswählen. Es geht auch immer nur für bestimmte Bereiche. Ich kann mir auch nur bestimmte Sätze vielleicht zurechtlegen und so weiter. Aber die Emotion ist ja das, was die ganze Zeit mit transportiert wird. Und wenn die Emotion nicht das ist, was meine Worte sagen, beziehungsweise wenn meine Worte nicht das Gleiche transportieren, was ich auf den anderen Ebenen wahrnehme, dann haben wir ein Störgefühl. Und dann habe ich das Gefühl, der andere vielleicht will mir was nicht sagen, der hält was zurück oder der taktiert oder ich kann ihn nicht greifen und so weiter, ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kommunikation erfolgreich ist, miteinander geringer. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu den verschiedenen Modellen, die wir haben, ich finde, in jedem Modell sind unglaubliche Mehrwerte drin. Ja, egal, ob ich jetzt gewaltfrei kommunizieren möchte oder aktiv zuhören möchte oder das ist tatsächlich, ich finde, alle diese Modelle haben ein Learning, haben einen Mehrwert, haben eine Erkenntnis, die drin steckt. In dem Moment, wo ich sie aber in einem Gespräch als Methode bewusst einsetze, in dem Moment, wo ich sie manualisiere und sie führt mich weg von meiner Emotion, werde ich unauthentisch. Und dann ist sie mir nicht mehr dienlich. Das heißt, all die Modelle sind super, solange sie mich in meiner Authentizität im Kommunizieren unterstützen und solange ich sie als wie Skript im Hintergrund laufen habe, weil ich bereits eine unbewusste Kompetenz damit aufgebaut habe. Also wenn ich in meinen Kompetenzstufen hochgearbeitet bin an der Stelle, ja. Mhm. Und solange sie meine Beziehung zum anderen fördern, die Beziehung zu mir und darin, dass ich mich authentisch ausdrücken kann, sind die auch super dienlich. In dem Moment aber, wo ich sie eben manualisiert benutze und sie mich aus dem Gespräch und aus der Beziehung zum anderen rausholen, sind sie eben für das Gespräch nicht förderlich. Und deswegen gehen wir quasi auf diesen Punkt authentisch kommunizieren so stark ein, weil das finde ich, das Wichtigste an der Stelle ist, dass man versteht und nicht ein, wow, alle anderen Modelle sind nicht gut und es gibt nur das eine, sondern schau, welche Modelle passen zu deinen Haltungen, wie möchtest du sein, was steht dahinter, bau das auf, aber geh deswegen nicht aus dem Kontakt raus, bleib bei dir und äußere ehrlich auch das, was du fühlst, weil du auf den anderen Ebenen transportierst du es sowieso.
Das finde ich voll spannend an der Stelle, dieser Punkt mit dem Manualisieren. Weil ich kann ja auch, also wenn ich es manualisiere und also irgendeine Kommunikationsart, ne, du hast jetzt gewaltfreie Kommunikation beispielsweise als Thema gehabt, wenn das nicht mehr mit der Emotion dahinter kongruent ist, dann wird es unauthentisch und Das spüren Menschen tendenziell. Ne? Ich glaube, ne, hier kann man auch ein feineres Gespür oder nicht so feines Gespür haben. Man kann auch sich selber verarschen und es selber gar nicht merken, so, aber in dem Moment, wo ich es manualisiere und weg von der Emotion, also wo ich es bewusst weg von der Emotion trage, wird es unauthentisch. Aber ich kann es ja auch genauso andersrum machen. Ich kann es ja auch bewusst anwenden und hin zur Emotion tragen.
Ja.
Ne? Also indem ich eben, also ich habe das vorhin beispielsweise versucht, indem ich gesagt habe, hey, ich habe gerade die Spannung, dass ich irgendwie denke, es gibt jetzt hier irgendwie den Anspruch, die Erwartung, bla, so, ne? Das war ja, ne, also das finde ich, das war in dem Moment, konnte ich das als Ressource gerade verwenden, um zu sagen, ne, das ist in mir, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, vielleicht kannst du irgendwas machen. Auch hier wieder, ne? Das eigentlich ich gucke gerade nebenbei auf dieses Detektivdreieck mit Ich, Du, Sache, ne? Hat da auch wieder total gut geklappt. Ja, boah, ist das Meta. Diese Folge ist richtig Meta. aber ich habe noch einen anderen Punkt, den ich gerne anfügen mag. Wir haben nämlich viel über das Gestalten gesprochen und ich glaube, dieses Thema, wenn ich in dem Moment, wo ich gestalte, tue ich es ja bewusst in der Regel. Also für mich hat Gestalten etwas sehr Bewusstes. Ich reagiere dann nicht nur, sondern ich handle ja auf ein Ziel hin, ne, auf eine Emotion hin. Und gerade wo wir diesen Zusammenhang haben zwischen Selbstfürsorge, Kommunikation und auch Gruppendynamik oder ja, die Dynamik mit anderen, finde ich so diesen Faktor Vertrauen da auch nochmal irgendwie total wichtig. Also vielleicht, ne, das Vertrauen, ich werde nicht sofort von der Gruppe abgelehnt, ja, wenn ich jetzt mich hier mal authentisch zeige. Ich werde nicht sofort abgelehnt, wenn ich hier in einem gesunden Rahmen für meine Selbstfürsorge einstehe. Und ich vertraue nicht nur in die Gruppe, dass die mich nicht sofort ablehnt, sondern ich vertraue auch in mich, dass ich das hinkriege, rüberzubringen, was ich rüberbringen will. Also das ist, finde ich, für mich fürs Gestalten so ein super zentraler Punkt. Das ist, glaube ich, auch in vielen anderen Folgen im Podcast grundsätzlich, aber auch, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, ne, das geht dann schnell in das Thema, ja, Selbstwert und Selbstvertrauen, aber es ist so voll die Baseline eigentlich, um kompetent im Jetzt zu handeln, weil wenn ich nicht mir selber vertraue oder nicht mir selber das wert bin, dann komme ich gar nicht erst an diesen Punkt. Oder siehst du es anders?
Nein, ich finde es total passend, was du sagst und super stimmig. Zwei Dinge klingen in mir an. Das eine ist natürlich, um mir selber zu vertrauen und um mir selber das wert zu sein, muss ich natürlich ganz viel Arbeit mit mir auch selber gemacht haben. Mhm. Ja, das heißt, an der Stelle brauchen wir ganz viel Aufbau vom grünen Dreieck auch. Und wenn du den Tetraeder nochmal hernimmst, dann siehst du ja auch, dass Vertrauen eben auch an einer der grünen Ecken ist, ne? Vertrauen und Verantwortung und Selbstwert. Kann ich mir vertrauen und kann ich anderen vertrauen? Kann ich Verantwortung übernehmen für das, was ich bin und die anderen sind? Dann kann auch Selbstwert entstehen. Ja, und dann habe ich auch ein Konsistenzerleben, ja?
Das stimmt.
Ja, und von daher ist das eine voll mega wichtige Voraussetzung, die ich an meiner Ich-Seite letztlich da brauche, ne? An meiner Identitätsseite, an meinem grünen Dreieck. Und das Zweite, was du angesprochen hast, was gerade in mir aufgeploppt ist, ist so dieses, ja, da muss ich auch die Erfahrung machen, nicht direkt abgelehnt zu werden. Dafür räumen wir relativ viel Zeit in der Phase Visionen ein, wenn wir über den Individuationswürfel sprechen und sagen, wie wichtig ist es, Resonanz- und Akzeptanzerfahrungen zu machen, dass diese Grenzen weich werden können. Und auch stimmt. Das sind grundsätzliche Voraussetzungen, was wir sagen, warum machen wir denn Individuationswürfel? Dass wir ein Modell haben für, wie müssen wir Gruppen führen oder wie müssen wir Gruppen leiten und welche Prozesse wollen wir in Gruppen initiieren, damit Persönlichkeitsentwicklungsprozesse stattfinden können. Weil sind da die Grenzen hart, funktioniert es nicht. Mache ich keine Akzeptanzerfahrungen, mache ich die Grenze wieder zu. Kann ich mich nicht zeigen mit den Bedürfnissen, die ich habe und werde in der Gruppe dafür abgelehnt, mache ich die Grenze wieder dicht. Ja, oder kann ich nicht, habe ich nicht die Möglichkeit, dich nach deiner Meinung auch über mich zu fragen? Mache ich da, habe ich vorher keine Resonanzerfahrung, kann ich da auch an der Stelle in meiner Identität nicht wachsen? Das heißt, hast du da zwei ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen, die natürlich immer in mein kompetentes Handeln in der Gegenwart reinspielen. Und daran merken wir ja auch, wie super komplex das ist. Und da möchte ich gerne auch nochmal auf die drei Zeitachsen eingehen, die du am Anfang schon angesprochen hast. Das heißt, um in meiner Gegenwart kompetent zu handeln, habe ich ja immer die Einflüsse, die aus der Vergangenheit auch herrühren. Und wenn es nur die jüngste Vergangenheit ist, mit welche Erfahrungen habe ich denn in der Gruppe gemacht? Und wenn es nur die Erfahrungen sind, kann ich mir vertrauen und weiß ich, wer ich bin? Und um mein Handeln in der Gegenwart auch auszurichten und zu steuern, muss ich ja auch wissen, wo will denn mein Handeln überhaupt hin? Und dann habe ich direkt die Zukunft, die auch in meine Gegenwart reinwirkt. Und da sehen wir auch wieder, warum die Shit-Tipps nicht funktionieren. Weil wenn ich nämlich sage, ja, dann steh halt doch mal für dich ein und du kannst es nicht, dann ist die Frage, okay, spannend, warum kann der das denn nicht? Kann der das nicht, weil der am grünen Dreieck ein Problem hat? Kann der das nicht, weil der sich selbst nicht gut vertraut? Welche Erfahrungen mit sich selbst hat er denn gemacht, dass er sich nicht vertrauen kann? Kann sie das nicht, weil sie keine guten Erfahrungen mit der Gruppe gemacht hat? Lag da vielleicht was vor, wo sie auf eine Akzeptanzerfahrung gehofft hat? Und dann ist die Grenze wieder hart geworden. Kann sie das nicht, weil sie und so weiter, ja? Und deswegen ist es wieder eher dieses Fragen stellen und suchen. Und das Schöne an Schuhfachglück ist, trotz dieser großen Komplexität gibt es einem Werkzeuge und Leitfäden, in welche Richtung man suchen kann, weil es ist ja einfach mal ein riesen komplexes Ding. Ja, also wie oft schreddert mich mein Tag, wo ich denke so, wow, das irgendwie vorhin war es noch gut und jetzt ist das und das passiert und jetzt hat es mich zerlegt. Warum? Ja.
Ja.
Und da spielen ja immer tausend verschiedene Sachen eben rein. Und da, finde ich, ist dieses Konzept einfach so hilfreich, dass ich eben nicht tausend Sachen abklopfen muss, sondern wenn ich verstehe, Selbstreflexionsfähigkeit aufbaue. A, welche Emotion ist es? Wo befinde ich mich mit einem Tetraeder? Was hängt denn da an der Stelle, an der Ecke? Welche Konstrukte stehen dahinter? Dann habe ich einfach schon ganz viel ausgegrenzt. Das heißt nicht, dass ich Antworten habe, aber ich weiß zumindest, in welchem kleineren Bereich vielleicht noch von 20% und nicht von 100% ich jetzt weitersuchen kann.
Ja, mega, mega gut. Und ich gar nicht jetzt so als neuen Punkt, um es nochmal was Neues anzufügen, aber ich mag es einfach unterstreichen, weil der Individuationswürfel, über den du gerade gesprochen hast, ne, ich kann mir vorstellen, aus hörenden Perspektive ist es wahrscheinlich auch komplex, ne, mit Dreiecken und Farben, über was wir alles jetzt sprechen. Aber die Kernessenz, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja einfach das Gruppenprozesse. Und hier haben wir ja wieder, ne, Selbstfürsorge, Gruppendynamik, Kommunikation. Und der Gruppenprozess findet dann ja in der Kommunikation da statt.
Ja.
Und Gruppenprozesse haben eigentlich immer das Ziel, Resonanz- und Akzeptanzerfahrungen zu machen.
Richtig.
Ne? Und genau, und jetzt die Frage, okay, ne, wie kriege ich das hin? Ne? Wie kann ich eine Resonanz schaffen? Natürlich, indem ich eben ja irgendwie in Kommunikation gehe, aber eben wenn das Feedback dann auch Akzeptanz von der Gruppe ist, dann, ja, wie du gesagt hast, werden Grenzen weich. Und ich glaube, das ist einfach total, finde ich, hilfreich, dann eben auf einer Metaebene, okay, wie kann ich für mich selber sorgen? Ja, indem ich eine Resonanzfläche vielleicht auch anbiete, das kostet vielleicht auch manchmal Überwindung, so, aber wenn ich darüber eine Akzeptanzerfahrung mache, dann bauen sich da echt Ressourcen auch auf, in mir und im Verhältnis zu den anderen.
Ja, und da hatten wir ja darüber gesprochen, was es bedeutet, diskrete Anteile zu teilen oder blinde Flecken, sich über Feedback zu holen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die ich an der Stelle auch habe.
Voll. Also ich merke das. Ja, ne, wenn ich das jetzt mal ganz kurz reflektiere, wahrscheinlich hätte ich vor, was weiß ich, ne, keine Ahnung, vor einem Jahr oder zwei oder so, hätte ich jetzt nicht im Podcast so gesagt, warte mal, ich habe gerade hier die Spannung und was. Ich glaube aber jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt so crazy auf Ablehnung stößt. Und wenn, dann, okay. So, aber ich hoffe nicht.
Glaube ich aber nicht.
Ja, mal sehen. Cool. Ich glaube, wir haben da echt einen, die Folge hätten wir im Vorfeld nie so planen können, aber ich finde sie aus meiner Perspektive echt eine runde Sache. Wir haben vieles abgeklopft heute. Auch nochmal mit dem Beginn übers Schulfach Glück und ja, irgendwie auch so ein bisschen die Historie und was das kann und warum es wichtig ist zu sprechen, was ich irgendwie auch super wertvoll finde. Kompetenzaufbau, ja. Und dann eben kompetentes Handeln im Jetzt. Für mich fühlt es sich gerade rund an. Hast du noch einen Punkt, den du gerne anfügen magst?
Nee, ich würde vielleicht noch das, was du gerade gesagt hast, der Ausgangspunkt unseres Gespräches war ja auch dieses, wir machen das so spät. Und dann sagst du, naja, eigentlich machen wir das auch von Anfang an. Und ich glaube, dieser Kreis hat sich jetzt ganz gut gerade auch geschlossen, wo man merkt, mit wie vielen Stellen, die wir alle schon vorher bearbeitet haben, hängt denn kompetentes Handeln in der Gegenwart zusammen? Ich finde, das konnte man jetzt in den letzten 5 Minuten daran eigentlich nochmal voll gut nachvollziehen. Stimmt, warum wir zwar erst die Handlungsphase 5 umsetzen nennen, aber davor die ganze Zeit eben an diesen Dreiecken schon arbeiten.
Ja, und dann wird eben das Umsetzen auch deutlich nachhaltiger, weil im Vorfeld, vielleicht ist es so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das perfekt ausdrücken soll, aber es gibt ja ganz, ganz viele im weiteren Sinne Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsansätze, die mit Umsetzen starten, ne? Die eben sofort ins Machen kommen und irgendwie schnelle Erfolge versprechen erstmal. So, und das ist halt häufig ja dann total leer und gar nicht nachhaltig. Und dann, ja, sorry to say, aber eben basierend auf Shit-Tipps. So, ne? Und das finde ich ist eben an der Stelle auch wirklich eine riesen, riesen Stärke von diesem Ansatz. Wirklich mal eine große Schleife zu drehen. Nicht immer schön, dauert manchmal länger, aber es ist eben dementsprechend nachhaltiger und geht auch ein bisschen mehr in die Tiefe.
Und damit kommen wir ganz am Anfang zur Weiterbildung. Womit starten wir? Mit dem Glückskreuz. Und dann sagen wir rechts oben, das heißt hohes Investment, Delay of Gratification, viel später kommt es erst und wir haben hohes Risiko, dass es scheitert. Und das ist das, was psychologisches Wohlbefinden sucht und anstrebt und warum das Resilienz fördert und das andere eben nur eine situative Intervention ist, die halt schneller verpufft.
Ja, und an der Stelle, da habe ich jetzt aber doch nochmal einen Punkt, den ich wiederum anfügen mag. Das ist auf jeden Fall wissenschaftlich hinterlegt. Ein Interview von Andrew Huberman, der das sehr, sehr gut beschreibt, habe ich gerade im Kopf. The joy of process quasi, ne? Also wenn ich jetzt die ganze Zeit nur sage, ja, wenn ich dann diesen Prozess durchlaufen habe, dann bin ich glücklich, ne? Und damit schiebe ich, ne, dann schiebe ich immer so mein Ziel nach hinten. Aber was halt ultra nachhaltig ist zu sagen, ich genieße den Prozess, ne? Und das ist halt, ich habe tatsächlich mir verschiedene Post-its auch an meiner Wand kleben, wo ich eben genau das mir selber sage oder keine Ahnung, während ich Sport mache oder was weiß ich, ne, den Podcast mache, so, ne, das ist ja nicht erst irgendwann erfolgreich, sondern wenn man es eben schafft, wenn ich es schaffe, den Prozess, in dem ich bin, auch wenn der nicht immer angenehm und von Freude erfüllt ist, trotzdem wertzuschätzen, dann ist es so krass nachhaltig, auch auf hormoneller Ebene, weil du dann eben Belohnungshormone im Jetzt als Reward bekommst. So, und das ist einfach richtig, richtig wertvoll. Und deswegen muss ich nicht mit dem, keine Ahnung, goldenen Endziel da irgendwo immer winken, sondern kann sagen, ja, wenn der Weg dahin super werthaltig ist, wenn ich das hinkriege, wertzuschätzen und ein bisschen zu genießen, dann gewinne ich ganz, ganz viel.
Voll schön. Ich habe das ähnlich mit einem Kinderlied. Da kommt
mit einem Kinderlied?
Satz, ja, und da kommt, also das heißt, greif nicht nach den Sternen. Wobei beim Anfang dachte ich so, wow, nein, Kinder sollen voll nach den Sternen greifen.
Ja.
Und so, aber dann kommt später so eben genau das, kommt es auf diesen Punkt. Und ich finde den Satz so schön, der da folgt, sei im Unterwegs zu Haus. Und das finde ich voll, voll gut.
Ja. Super. Damit schließen wir es, oder?
Jo.
Danke, Miriam, für wirklich diese bunte und lustige und schöne Aufnahme. Mir hat's richtig viel Spaß gemacht. Danke an alle, die bis hierher zuhören. Ja, wenn du magst, gehen die letzten Worte an dich.
Ja, ich kann das nur so zurückgeben. Es ist mir immer wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und es macht sehr viel Spaß und ist immer sehr bereichernd. Vielen Dank, dass wir dieses coole Projekt zusammen machen.
Mir macht's auch große Freude. In dem Sinne, ciao.
Tschüss.